Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Jeder hat so seine eigene Story mit der Deutschen Bahn. Ausgefallene Klimaanlagen, kaputte Toiletten und natürlich die Geschichten rund um Verspätungen. Und immer wieder heißt es von der Bahn, das wird alles besser. So auch jetzt.
Denn heute wurde ein Gutachterentwurf für die Umsetzung des Deutschlandtaktes vorgestellt. Dieser Deutschlandtakt soll die Fahrpläne der Bahn umkrempeln und dafür sorgen, dass die Bahn pünktlicher wird.
Ihr hört in dieser Podcast-Episode des Updates, was hinter dem Deutschlandtakt steckt. Außerdem sprechen wir jetzt, wo das Sydney Opera Haus ja fett für Werbung missbraucht wird, über Werbung in Städten. Da gibt es in Berlin Ambitionen, die zu reduzieren.
Haben wir als mündige Bürger und Verbraucher noch das Recht, selber zu entscheiden, wann wir Werbung sehen wollen oder nicht? Und bei der Außenwerbung fällt das leider so aus, dass uns da diese Entscheidung abgenommen wird gegen unsere Freiheit.
Thema in dieser Podcast-Episode sind aber auch die Grauen Wölfe, also die sehr nationalistischen türkischen Anhänger der rechtsextremen Partei MHP. Es geht um deren Symbol, also Zeige- und Kleinerfinger als Ohren nach oben und die restlichen Finger nach vorne zu einer Schnauze formen. Sollte dieses Symbol verboten werden, wird ja zum Teil gefordert.
Ich verstehe nicht, warum jetzt auf einmal in Deutschland so ein Verbot gefordert wird, denn die Grauen Wölfe, die existieren eigentlich schon seit dem Beginn der 70er Jahre hier in Deutschland.
Ach ja, und wir sprechen über Analsex-Toys und wieso die immer mal wieder im Körper verschwinden, was man dagegen tun kann. In diesem Podcast des Updates vom 9. Oktober 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Achtung, mega Gag. Pünktlich, schnell, zuverlässig, Deutsche Bahn. Herrlich. Aber das meint die Bahn tatsächlich ernst. Das sind die Ziele des Deutschlandtakts. So heißt der neue Plan des sogenannten Zukunftsbündnisses Schiene. Zudem haben sich die Politik, Unternehmen, Verbände und Gewerkschaften zusammengeschlossen. Und heute hat Verkehrsminister Scheuer einen Gutachterentwurf für die Umsetzung dieses geplanten Deutschlandtaktes vorgestellt. Ilka Knigge aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion, du hast dir diesen Deutschlandtakt genauer angeschaut. Es soll da vor allem um die Veränderung der Fahrpläne gehen. Wie sollen denn die Fahrpläne verändert werden, damit die Züge in der Deutschen Bahn und in Deutschland in Zukunft pünktlicher werden?
Vor allem sollen die Anschlüsse besser abgestimmt werden, indem an Knotenpunkten Züge ungefähr gleichzeitig ankommen, sodass du dann entspannt rübergehen kannst. Aktuell ist es ja so, wenn du zum Beispiel eine Verbindung von Köln nach München mit Umsteigen nimmst, dann ist der Umsteigebahnhof Mannheim und zum Umsteigen hast du entweder 7 Minuten oder 38 Minuten, je nach Verbindung. 7 Minuten ist bei einer Verspätung viel zu eng. Bei 38 Minuten Umsteigezeit wartest du, wenn die Züge pünktlich sind, aber dann auch recht lange und außerdem kommst du zu krummen Zeiten am Bahnhof an. Nach diesem neuen Plan könnten die beiden Züge dann zum Beispiel immer zur vollen Stunde oder zur halben Stunde ankommen. Du wechselst dann den Zug und beide Züge fahren dann auch etwa gleichzeitig wieder weg vom Bahnhof.
Dann müssten aber an bestimmten Bahnhöfen ja sehr viele Züge gleichzeitig ankommen. Wie will die Bahn das denn regeln?
Die wollen das Schienennetz ausbauen, zum Beispiel auf der Strecke zwischen Berlin und den ganzen NRW-Großstädten. Und diese geregelten Abfahrtszeiten soll es vor allem an Bahnhöfen geben, an denen viele Leute umsteigen müssen. Da sollen die Knotenbahnhöfe zum Beispiel dann Mannheim sein, Erfurt oder Nürnberg. Die Umsteigezeiten, die sollen dort besser koordiniert sein, denn das ist ja ein Grund, warum viele Züge zu spät kommen, dass da viele Leute ein- und aussteigen. Insgesamt sollen dadurch auch die Fahrten dann kürzer werden. Zum Beispiel soll eine Fahrt von Stuttgart nach Hamburg, die aktuell 5 Stunden 10 dauert, nur noch 4 Stunden 27 dauern. Mhm. Dieses System ist aber nicht neu, sondern abgeguckt aus der Schweiz.
Und auch in anderen Ländern gibt es solche Systeme ja schon länger. Also hat die Deutsche Bahn da eventuell sehr lange gepennt.
Sie hat zumindest nicht so richtig erfolgreich geschaut, was man gegen die ganzen Verspätungen und Zugausfälle machen kann. Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn sagt aber auch, das hätte mit an der Politik gelegen.
In der Schweiz war das ja auch eine politische Initiative Ende der 80er Jahre, zu sagen, wir wollen eine gute Bahn haben. Und man hat damals Bahn 2000 in der Schweiz geplant. Bei uns hat man immer nur davon geredet, dass der Fernverkehr eigenwirtschaftlich ist. Und man wollte nicht eingreifen in die Hoheit der Deutschen Bundesbahn seinerzeit.
Der Deutschlandtakt ist aber jetzt ein Produkt des sogenannten Zukunftsbündnisses Schiene. Du hast es eben schon gesagt, daran arbeiten Vertreter aus Politik, Unternehmen, Verbände und Gewerkschaften.
Löst das denn wirklich die Probleme der Bahn? Also ich meine, die Fahrpläne sind doch nicht der einzige Grund für Verspätung.
Nee, richtig. Die Bahn hat auch noch ganz andere Probleme, die zu Verspätungen führen. Nadine A. von der Zeit hat dazu mal sehr umfangreich recherchiert und uns im Interview gesagt, dass zum Beispiel die Schienen auch ein Faktor sind.
Die sind nämlich sehr alt, die Schienen. Ja, und zwar wurden 90% der Bahnstrecken in Deutschland im 19. Jahrhundert angelegt. Das ist also richtig alt und das Durchschnittsalter von Eisenbahnbrücken beträgt mehr als 50 Jahre.
Auch die Probleme sollen mit dem Deutschlandtakt aber angegangen werden. Es soll mehr Schnellstrecken geben und auch mehrgleisige Strecken. Dafür will die Politik dann knapp 113 Milliarden Euro bis 2030 locker machen.
Das mit den neuen Fahrplänen, das stelle ich mir so vor, man steckt 100 Menschen in einen Raum und lässt sie ein halbes Jahr arbeiten. Dann haben die das ausgetüftelt zusammen mit Computern. Müsste möglich sein, aber dieser Plan soll bis 2030 umgesetzt werden erst. Und ab 2020 soll schon die neuen Taktungen der Züge geben. Ist das alles wirklich realistisch?
Das ist die große Frage. Die Zahl wirkt ja weit weg. Trotzdem, Karl-Peter Naumann von ProBahn glaubt, dass es noch länger dauert,
noch
bis
länger.
Alles funktioniert.
Okay.
Eine ganze Reihe von Neubauten drin und das wird sehr, sehr lange dauern. Bis 2030 wird man das mit Sicherheit nicht schaffen. Hier braucht man einen langen Atem und die Frage ist eben, ob die Politik das über 20 bis 30 Jahre durchhält.
Generell findet er und viele andere Branchenvertreter die Pläne aber gut. Und es ist ja auch wichtig, dass das Thema überhaupt auf dem Tisch ist, jetzt wo ständig über schlechte Luft und den Klimawandel gesprochen wird.
Und bis 2030 geht es dann erstmal um diese ganzen Neubauten. Natürlich dauern die etwas länger. Aber die Fahrpläne, die gehen sie schon früher an? Etwas früher zumindest, richtig?
Die soll es ab 2020 geben.
Okay, die Deutsche Bahn hat sich diesen Deutschlandtakt ausgedacht. Und da sollen die Züge tatsächlich jetzt etwas, pünktlicher ankommen demnächst und das Schienennetz soll erneuert werden. Infos hier bei uns in Deutschlandfunk Nova von Ilka Knigge. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es muss jetzt passieren, es bleibt keine Zeit. Der Weltklimarat hat nochmal an die Politik und eigentlich an uns alle appelliert. Das Weltklima sollte sich nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen, sonst wären die Auswirkungen wirklich heftig. Auch Deutschland müsste mehr machen, aber Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier spricht weiterhin davon, dass Deutschland weiter Vorreiter beim Klimaschutz sei. Im Interview gestern in den Tagesthemen, da hat er sinngemäß gesagt, Deutschland macht doch schon sehr, 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 sehr viel. Stimmt das? Wir sezieren das Altmaier-Interview und wir lassen uns das ganze Fakten checken, also seine Aussagen, zusammen mit dem WDR-Energieexperten Jürgen Döschner. Hallo, guten Abend, Jürgen.
Hallo, grüß dich.
Fangen wir mal an. Also Peter Altmaier sagt,
Deutschland und Europa sind weltweit immer noch mit Abstand Vorreiter. Und wir wollen das bleiben und wir wollen andere Länder dazu animieren, ebenfalls Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen.
Jürgen, ist Deutschland noch absoluter Vorreiter?
Nein, wenn man beispielsweise den CO2-Ausstoß nimmt oder die gesteckten Ziele bei der Senkung des CO2-Ausstoßes und darauf kommt es ja an, da ist Deutschland längst nicht mehr Vorreiter. Auch beim Ausbau der Erneuerbaren sind einige Länder schon längst davongezogen. Deutschland hat in der Tat erheblich bei den Erneuerbaren zugebaut in den letzten Jahren, aber der CO2-Ausstoß ist trotzdem nicht gesunken, weil man die alten fossilen Kraftwerke weitgehend am Netz gelassen hat und in vielen Bereichen, wie zum Beispiel Verkehr oder Wärmeerzeugung in den Häusern, nichts gemacht hat oder zu wenig gemacht hat.
Er spricht auch davon, dass sie andere Länder zum Klimaschutz animieren wollen. Passiert das auch?
Wir haben das getan, indem wir das Erneuerbare Energiengesetz 2000 eingeführt haben, wodurch die Stromerzeugung zum Beispiel durch Solaranlagen oder Windkraftanlagen erheblich gefördert wurde. Das braucht man auch bei einer neuen Technologie und dadurch hat diese Technologie weltweit einen großen Sprung gemacht bei der Effizienz und auch bei den Kosten. Davon haben viele Länder profitiert, aber das, was da damals erreicht worden ist, das ist eben nicht konsequent fortgeführt worden. Und viele Länder, auch in der Forschung, laufen uns nun den Rang ab. In der Batterieforschung beispielsweise, da hat Deutschland erheblichen Nachholbedarf.
Peter Altmaier scheint auch mächtig stolz zu sein. Wir hören nochmal rein.
Wir haben mit der Energiewende dafür gesorgt, dass heute bereits fast 40% unserer Elektrizität aus erneuerbaren Quellen produziert werden. Das ist für ein Industrieland ein großer Rekord.
Hat er allen Grund dazu, stolz zu sein?
Ja, das ist in der Tat ein guter Wert, fast 40%. Aber wie erwähnt schon, es kommt ja nicht nur darauf an, dass wir so viel Strom erzeugen. Es kommt ja dann auch darauf an, dass wir auf der anderen Seite die Stromerzeugung durch fossile Kraftwerke zurückfahren. Und da hat es eben keine entsprechende Stilllegung von Kohlekraftwerken oder Gaskraftwerken gegeben in der Vergangenheit. Und das ist das Hauptproblem der Energiewende in Deutschland. Deshalb ist sie unter anderem eben so ineffizient und deshalb sind die CO2-Werte immer noch so hoch, weil man hier geschludert hat und nicht konsequent war oder aus Angst vor den Konzernen das gemacht hat. Wir haben deshalb momentan einen erheblichen Stromüberschuss. Wir haben etwa 10% des Stroms, der in Deutschland produziert wird, wurde im letzten Jahr exportiert und das teilweise zu sogenannten negativen Preisen. Da hätte unbedingt was getan werden müssen und deshalb müssen wir heute dringend über den Kohleausstieg diskutieren.
Was sagst du zu dieser Äußerung?
Und ja, wir werden das nationale Klimaziel möglicherweise nicht erreichen.
Andersrum gefragt, ist das Ziel überhaupt noch zu erreichen?
Also das möglicherweise für 2020, das hätte Herr Altmaier schon streichen können. Das ist eigentlich ziemlich klar, dass wir das nicht mehr erreichen. Bei 2030 hängt es stark davon ab, wie konsequent man eben tatsächlich beim Kohleausstieg ist. Und das werden wir dann erfahren, wenn die sogenannte Kohlekommission bis Ende dieses Jahres ihr Ergebnis vorliegt. Die Dynamik, die wir in den letzten Tagen in der Diskussion auch durch den IPCC-Bericht gesehen haben, auch durch die Demonstrationen rund um den Hambacher Forst, lassen da hoffen. Aber das muss erst einmal geliefert werden. Und dann kommt ja noch hinzu, dass eben gerade der Weltklimarat gesagt hat, eigentlich reicht das, was wir in Paris 2015 vereinbart haben, nicht aus. Wir müssen viel schneller raus aus den Fossilen. Und dafür hat die Bundesregierung bislang erst recht keinen Plan.
Und dann ging es noch um unser aller Wohlstand.
Kein anderes Land auf der Welt würde uns diese Energiewende und diesen Klimaschutz abkaufen, wenn man dafür auf Wohlstand verzichten müsste.
Deine Meinung, Jürgen, müsste Deutschland denn durch die Energiewende auf Wohlstand verzichten?
Nein, das also bestimmte Leute vielleicht, Aktionäre von RWE vielleicht, die müssten vielleicht Abstriche machen. Aber dieser Widerspruch, dieser angebliche zwischen Ökologie und Ökonomie, der ist schon seit vielen Jahrzehnten aufgehoben. Wir haben dieselbe Argumentation gehabt, als beispielsweise Industrieanlagen Filter einbauen sollten, damit der Himmel über der Ruhr wieder blau wird. Das hat alles nicht dazu geführt, dass der Wohlstand gesenkt wurde. Im Gegenteil, die Technologien, die da entwickelt worden sind zur Luftreinhaltung und genauso wird es sein bei den erneuerbaren Energien. Die werden ja auch exportiert. Wir haben mittlerweile weit mehr als 300.000 Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien in Deutschland. Und die werden eben nicht in erster Linie nur in Deutschland aufgestellt, sondern auch in vielen anderen Ländern.
Jürgen Döschner, Energieexperte des WDR, über das Altmaier-Interview zum Weltklimabericht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gut, ab und zu erstrahlt das Brandenburger Tor in Berlin mal in den Farben anderer Länder, ja, nach Terroranschlägen zum Beispiel, wenn Solidarität gezeigt wird. Aber jetzt stellt euch mal vor, eine fette Werbung für Fußballwetten würde aufs Brandenburger Tor projiziert. Sowas passiert heute in Sydney in Australien bei diesem berühmten Opernhaus, das mit diesem gefächerten, gekrümmten Dach mit den weißen Fliesen drauf. 6 Minuten lang wird dann dort Werbung für ein Pferderennen projiziert auf das Sydney Opera House. Das finden viele überhaupt nicht cool. Rund 300.000 Menschen haben eine Online-Petition dagegen unterschrieben. Aber nicht nur in Australien stören sich Menschen an Werbung im öffentlichen Raum. In Berlin zum Beispiel, da hat die Initiative Berlin werbefrei Unterschriften gesammelt, damit ein neues Gesetz gegen Werbung verabschiedet wird. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katharina Peetz, wieso will die Initiative denn Außenwerbung verbieten?
Also einmal aus ästhetischen Gründen. Die Initiatoren finden eben, dass Werbung die sonstige Gestaltung einer Stadt irgendwie überlagert. Und es gibt aber auch noch einen weiteren Grund, hat mir Fadi El-Ghazi von Berlin werbefrei erzählt.
Haben wir als mündige Bürger und Verbraucher noch das Recht, selber zu entscheiden, wann wir Werbung sehen wollen oder nicht? Und bei der Außenwerbung fällt das leider so aus, dass uns da diese Entscheidung abgenommen wird gegen unsere Freiheit.
Auch das Argument, dass die Stadt ja durch Werbung auch Geld einnimmt, das finden die Initiatoren nicht ausreichend. Denn laut der Initiative würde Berlin jährlich 31 Millionen Euro weniger einnehmen. Das seien aber nur 0,1% des Landeshaushalts, also nur ein geringer Anteil.
Also ist tatsächlich ein komplettes Werbeverbot in Berlin das Ziel?
Ja, der Gesetzentwurf sieht grundsätzlich vor, dass in Berlin Außenwerbung erstmal verboten wird. Davon soll es dann aber Ausnahmen geben. Also zum Beispiel sollen Geschäfte weiter vor ihrer Tür Werbung machen dürfen. Und auch an Litfaßsäulen oder auch an Haltestellen von Bus und Bahn soll es weiter Werbung geben, aber nur für Veranstaltungen und Gemeinnütziges.
Wir haben ja hier bei Deutschlandfunk Nova auch schon mal über diese Initiative berichtet. Jetzt gab es vor kurzem diese erfolgreiche Unterschriftensammlung. Was bedeutet das jetzt für das Vorhaben?
Das heißt erstmal, dass die Initiative die erste Hürde genommen hat. Um einen Antrag auf ein Volksbegehren zu stellen, braucht man 20.000 gültige Unterschriften. Die Initiatoren, die haben jetzt mehr als 30.000 zusammengekriegt. Das heißt, jetzt im Moment wird dieser Gesetzentwurf erstmal geprüft, also eine sogenannte Rechtsprüfung. Da wird geschaut, verstößt dieser Gesetzentwurf gegen Grundrechte, europäisches Recht. Und wenn das nicht so ist, dann befasst sich das Abgeordnetenhaus damit. Und wenn das Abgeordnetenhaus zustimmt, dann würde das Gesetz sogar relativ zeitnah in Kraft treten. Wenn aber nicht, dann muss die Initiative wieder Unterschriften sammeln, und zwar mehr, nämlich 175.000, um dann einen Volksentscheid herbeizuführen. Darauf bereiten sich die Initiatoren auch gerade vor, hat Fadi El-Ghazi gesagt.
Es ist schwer, so viele Unterschriften zu bekommen, aber in diesen 4 Monaten dürfen wir selber Wahlkampf machen. Das heißt, wir dürfen im öffentlichen Raum Plakate aufstellen und unser Ziel ist es natürlich, die Werbewirtschaft mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen. Wer macht die bessere Kampagne letztlich?
Fadi El-Ghazi hat mir aber auch gesagt, er geht davon aus, dass eigentlich frühestens im Jahr 2020, eher 2021, Werbung auf den Berliner Straßen wirklich verschwinden könnte.
Wie sieht's abseits von Berlin aus? Gibt es Zahlen für Deutschland?
Ja, ich habe mal beim Fachverband Außenwerbung nachgefragt. Aktuell gibt es knapp 280.000 Werbeträger deutschlandweit, die von den Mitgliedern dieses Verbands vermarktet werden. Die Zahl geht seit einigen Jahren leicht zurück. Aber für Fadi El-Ghazi von der Initiative Berlin werbefrei, da geht es noch nicht weit genug. Er sieht das Ganze nämlich in einem größeren Kontext.
Wir denken, wir haben auch einen Nerv getroffen bei den Menschen. Viele, die vorher einfach so eine Ohnmacht dagegen verspürt haben, engagieren sich bei uns und sagen, ey, endlich ist da eine Initiative, die zeigt, guckt mal, was man auch mit den Mitteln der direkten Demokratie erreichen kann. Weil wenn Berlin werbefrei ein Erfolg wird, dann haben wir doch gezeigt, die Demokratie etc. hat noch Handlungsspielraum gegen der absoluten Kommerzialisierung, die ja immer weiter voranschreitet.
Im Ausland gibt es übrigens schon Städte, die weitgehend zumindest auf Außenwerbung verzichten oder sie zumindest reduzieren. Zum Beispiel São Paulo in Brasilien und Grenoble in Frankreich.
Weniger Werbung im öffentlichen Raum. Dafür macht sich eine Initiative in Berlin stark. Die erste Hürde auf dem Weg zum Volksentscheid haben sie dafür schon genommen. Katharina Peetz hat uns die Einzelheiten zu diesem Vorhaben erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist im Prinzip das Verbot des Schweigefuchses, also dieses Zeichen, ihr nehmt Zeige und den kleinen Finger als Ohren und mit den restlichen Fingern formt ihr eine Schnauze nach vorne. Für Eltern ist das manchmal der Schweigefuchs in der Erziehung, damit die Kinder Ruhe geben. Die grauen Wölfe nutzen das Zeichen aber auch. Das sind die Anhänger der rechtsextremen türkischen Partei MHP. Und Politiker der CDU und der Linkspartei fordern jetzt ein Verbot dieses Symbols, also dieses Symbols der grauen Wölfe. Sie vergleichen es sogar mit dem Hitlergruß, der ja auch verboten ist. Sprechen wir drüber mit dem Journalisten Erkan Arikan, Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo. Grüß dich, guten Abend.
Hallo Ralf, grüße dich.
Erkan, der türkische Außenminister hat das Symbol im vergangenen Jahr in Hamburg gezeigt. Auch auf Demos der grauen Wölfe ist er in Deutschland zu sehen. Kannst du verstehen, dass jetzt Politiker ein Verbot in Deutschland fordern?
Nee, ehrlich gesagt nicht, denn ich verstehe nicht, warum jetzt auf einmal in Deutschland so ein Verbot gefordert wird. Denn die grauen Wölfe, die existieren eigentlich schon seit dem Beginn der 70er Jahre hier in Deutschland. Damals sind sie über die Gastarbeitereinwanderung in Anführungszeichen nach Deutschland gekommen und haben dann halt in zahlreichen rechtsextremen Vereinen sich gegründet. Später haben sie sich dann, ich denke mal, es war Ende der 70er, zu einem Dachverband zusammengeschlossen. Aber auch damals war schon den Sicherheitsbehörden meiner Meinung nach vollkommen klar, welche Gesinnung diese Menschen haben. Also warum jetzt die Politiker jetzt sagen, okay, wir müssen das machen, bloß weil es vielleicht sogar die Österreicher machen, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz schlüssig.
Was genau sagt denn dieses Handzeichen aus? Also ist es wirklich vergleichbar mit dem Hitlergruß?
Es ist in der Tat so ein übersteigertes Nationalbewusstsein, was damit ausgedrückt werden soll. Denn dieser Wolf, der Bosskult, der Wolf ist halt das Symbol der MHP, der grauen Wölfe, so wie sie sich auch selber bezeichnen. Und wenn man den Hitlergruß wirklich mit einem Nationalbewusstsein oder sogar mit nationalistischem Gedankengut in dem Sinne halt gleichsetzt, dann ist es halt ähnlich auch mit den grauen Wölfen. die haben auch als Feindbilder die Juden, den Zionisten oder die Zionisten generell, die Armenier, dann kommen die Kommunisten hinzu. Natürlich sind die Kurden auch Feindbilder der MAP, die Freimaurer. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und hier ist natürlich durchaus Parallelen zu sehen zu den Nationalsozialisten und den Hitlergruß dahingehend.
Aber ist das denn ein Zeichen, das Türken sehr bewusst verwenden, oder kann man damit auch einfach nur Nationalstolz ausdrücken und sagen, ich bin stolz, Türke zu sein?
Nee, du hast recht, das ist natürlich auch der Fall. Viele Leute sehen sich ein bisschen als nationalistisch, als republikanisch, würde ich nicht sagen, dass wir ein bisschen zu niedrig gegriffen. Es ist nationalistisch, dieses Pantürkische, sage ich jetzt mal, oder der Turanismus, den es damals im Osmanischen Reich gab, der ist natürlich sehr weit verbreitet unter den MHP-Anhängern und unter den Grauen Wölfen. Viele sehen eher ein großtürkisches Reich, was ihnen am liebsten so gewesen wäre, so war die Ideologie damals, vom Balkan bis rüber, bis nach China, mit den ganzen Turkvölkern im Kaukasus, mit denen wollte man sich vereinen. Also ist es wirklich so, dass zwar nicht jeder, der das Zeichen macht, gleich ein Faschist ist, aber viele, die das machen, wissen, dass das hier um ein nationalistisches Symbol handelt.
Du hast im Vorgespräch auch gesagt, sollte dieser Gruß tatsächlich verboten werden in Deutschland, dann wird die Strafverfolgung auch sehr schwierig. Warum?
Denn ich sehe hier ganz klar, dass ein Verbot mit Sicherheit durchgesetzt wird, aber die Umsetzung des Verbots, wie das stattfinden soll, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Abgesehen davon habe ich die Befürchtung, dass die MHP-Anhänger und die Grauen Wölfe sagen würden, Moment mal, also wenn ihr unser Zeichen verbietet, warum verbietet ihr denn nicht bei Kurden-Demos PKK-Symbole? Da müsstet ihr auch viel restriktiver sein. Und das in dem Zusammenhang, ich glaube, da wird man, die Gemengelage wird ganz, ganz krass werden. Und ich schätze, dass viele MHP-Anhänger dann sagen würden, nee, Leute, nicht jeder, der das Zeichen macht, ist auch gleichzeitig halt ein Nationalist. Und die dann sofort rauszusondieren, ist ein bisschen schwierig. Und ich denke, dass das eher schwer wird umzusetzen. Auf der anderen Seite, ob es nun sinnvoll ist, das auch dahingehend zu verfolgen, ist natürlich eine andere Geschichte.
Erkan Arıkan, Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo, über das Symbol der Grauen Wölfe, also dieser sogenannte Schweigefuchs. Vielleicht kennt den der eine oder andere aus der Erziehung von früher. Ähnlich wie die stille Treppe, auf die man manchmal musste.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist ein einzigartiger Fall der Täter-Opfer-Umkehr. Das sagt die Anwältin der Frau, die sich gegen verbale sexuelle Übergriffe gewehrt hat und die jetzt verurteilt wurde. Sigi Maurer heißt sie. Sie war Abgeordnete der Grünen im österreichischen Nationalrat und hat sich dort immer wieder für Frauenrechte stark gemacht. Ilka Knigger aus unserem Team, erklär nochmal, warum sie jetzt vor Gericht gestanden hat.
Weil sie Nachrichten, die sie bekommen hat, mit Namen und Adresse veröffentlicht hat, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie verbal belästigt wird. Eine der Nachrichten lese ich jetzt mal gerade vor. Hallo, du bist heute bei mir beim Geschäft vorbeigegangen und hast auf meinen Schwanz geguckt, als wolltest du ihn essen. Die Nachricht hat sie vom Account eines Bierladenbetreibers bekommen und dann eben bei Facebook und Twitter öffentlich gemacht. Sie hat dazu geschrieben, ich dachte mir, in einer Stadt voller Hipster schadet es ja nicht, darüber zu informieren, bei welchem frauenverachtenden Arschloch man potenziell sein Craftbier kauft. Sie wollte wohl eigentlich direkt klagen, hat sich aber vorher mit befreundeten Juristen beraten und die haben ihr gesagt, dass sie damit nicht weiterkommt, weil die Nachricht nicht öffentlich war. Nach österreichischem Recht muss eine Beleidigung in der Öffentlichkeit stattfinden.
Gut, aber die Nachricht, diese Message ist ziemlich heftig. Trotzdem stand sie ja jetzt vor Gericht und nicht der Absender der Nachricht, ne?
Genau, und sie ist auch verurteilt worden zu 7.000 Euro Strafe. Und zwar, weil sie nicht nachweisen konnte, dass der Bierladenbetreiber selbst die Nachrichten wirklich geschrieben hat. Er hat nachher nämlich gesagt, er wäre das gar nicht gewesen, sondern jemand hätte seinen Account gehackt, sich eingeloggt. Die 7.000 Euro, die sie jetzt zahlen muss, die werden dann so aufgeteilt. Der Bierladenbetreiber bekommt 4.000 Euro für erlittene Unbill und 3.000 Euro muss Maurer an den Staat zahlen.
Und die Sache ist jetzt durch?
Nee, die Sache geht ziemlich sicher noch weiter. Jetzt wurde die Sache ja vor dem Strafgericht verhandelt. Der Bierladenbetreiber kann aber noch vors Zivilgericht ziehen und das hat sein Anwalt auch schon angedeutet. Da könnte er dann weitere Ansprüche wegen seines angeblichen Geschäftsrückgangs geltend machen. Aber auch Sigi Maurer und ihre Anwältin haben angekündigt, das nicht so hinzunehmen. Die wollen in Berufung gehen. Und Sigi Maurer sagte, und wenn es sein muss, gehen wir bis nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Hashtag Sigi Maurer oder auch Hashtag MeToo. Darunter findet ihr im Netz ganz viel zu diesem Thema. Dankeschön, Ilka Knigge hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lasst uns über Anal-Sex-Toys sprechen. Unfälle, da passieren in Deutschland natürlich auch, aber wir schauen auf eine Statistik aus Schweden, aus der hervorgeht, dass zwischen den Jahren 2009 und 2017 insgesamt 85 Personen in den Notaufnahmen gelandet sind, weil ihnen ein Objekt im Anus oder sogar im Rektum festgesteckt hat. In 41% der Fälle waren das Sex-Toys, die nicht mehr rausgekommen sind. Die Schweden wollen deshalb Sexspielzeuge sicherer machen. Das Swedish Standard Institute will deshalb zusammen mit Konsumenten und Herstellern Standards entwickeln, um die Sexspielzeuge so sicher zu machen, dass sie eben nicht im Hintern verschwinden. Brauchen wir sowas auch in Deutschland? Darüber sprechen wir jetzt mit Christi Stahlberg vom Erotikspielzeughersteller Fun Factory. Christi, welche Erfahrungen habt ihr, welche Erfahrungen hat euer Unternehmen mit Analsexspielzeugen? Wie groß ist da die Gefahr, dass da was schiefläuft?
Bei der richtigen Anwendung von Spielzeugen im analen Gebrauch, das heißt also, wenn man als Nutzer darauf achtet, dass ein Produkt ein etwas verdicktes Ende hat oder einen sogenannten Fuß am hinteren Teil des Produktes, sind die Sextoys im Allgemeinen anal safe, das heißt also, man kann sie bedenkenlos verwenden. Wenn man Produkte verwendet, die keinen so einen Stopper haben oder gar Dinge, sag ich mal, aus dem Haushaltsgebrauch als Analspielzeug versucht zu benutzen, na gut, da ist es natürlich schwierig und da kann es dann auch mal zu einem Unfall kommen. Wir haben dadurch, dass wir als ein großes Thema auf unserer Fahne stehen haben, das Thema Aufklärung, haben damit keine Erfahrung, so wie das jetzt die Schweden irgendwie ein bisschen darstellen. Also bei uns ist es schon so, wer sich eben natürlich für seinen Körper interessiert und das ist natürlich irgendwie so, wenn man sich für das Thema Analspielzeug interessiert, dass man sich auch Sexualität und den Körper interessiert, haben wir keine Probleme mit analsicheren Toys.
Aber habt ihr auch analunsichere Toys? Also würde es die bei euch überhaupt geben, ohne Stopper?
Es gibt natürlich Toys für den vaginalen Gebrauch oder auch einfach Toys, die einen Masturbatoren für den Penis sind. Diese Produkte sind ausdrücklich gekennzeichnet dafür, dass sie nicht analsicher sind. Das heißt, also, es wird dem Nutzer von Anfang an ganz klar gezeigt, dass diese Produkte für eben die Vagina, für die Klitoris, für die Eichel oder auch für die Hoden etc. Zu verwenden sind und eben nicht für den Popo.
Also es ist natürlich auch so eine Sache der richtigen Anwendung. Kannst du vielleicht nochmal für diejenigen, die es vielleicht mal gerne ausprobieren möchten, sagen, wie macht man es richtig als Anwender, als Verbraucher?
Wenn man Lust auf Analsex hat, ist es das Wichtigste, dass man sich da Zeit für nimmt und sich vernünftig informiert. Vernünftig informieren, damit meine ich, dass man sich Produkte empfehlen lässt oder im Internet sich darüber Infos holt, welche Produkte überhaupt analsicher sind. Also mit einem kleinen Stopper, mit einem etwas verdickten Ende. In der Regel sagen wir, wenn so ein Dildo-Fuß oder ein Analplug ungefähr um die 8 cm Durchmesser haben und das dann sich verjüngt nach vorne. Das heißt also, es geht ein bisschen darum, wirklich auch darauf zu achten, steht da drauf, dass es analsicher ist oder hat mir der Verkäufer im Shop erklärt, dass das analsicher ist und dann das Thema sich Zeit nehmen eben für den Analsex oder für eben die anale Penetration und ordentlich viel Gleitgel benutzen.
Du hast vorhin die Haushaltsgegenstände angesprochen oder Dinge, die man so im Haushalt findet, die sich halt Menschen auch gerne mal reingeschoben haben in der Vergangenheit, davon komplett abraten?
Komplett abraten. Es ist ja auch so, dass in der Studie, glaube ich, wenn ich sie richtig weiß, zwar 41% der Objekte, die irgendwie wieder rausoperiert worden mussten, Sextoys sind. Das heißt aber ja, dass 69%,
nein, Matchbox-Autos sind oder sowas.
59% genau, ja. Andere Produkte sind. Ganz ehrlich, natürlich kann man jetzt irgendwie Herstellern anderer Produkte sagen, schreibt da drauf, dass das nicht analsicher ist. Hm. Aber vor Dummheit schützen ist natürlich schwierig, oder?
Das stimmt. Christi Stahlberg vom Erotikspielzeughersteller Fun Factory. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.